Sali Pascal, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Mache ich gerne, ja. Mein Name ist Pascal Güntensperger. Ich bin 46 Jahre alt, bin mit einer wunderbaren Frau verheiratet, haben kein Kind mit ihr. Wir leben in Basel. Ich bewege mich gern, insbesondere auf dem Velo. Also bin sehr viel auf dem Velo unterwegs, im Alltag, aber auch sportlich. Und arbeite tue ich auch in Basel bei Impulse. Das ist ein Verein, der sich auf die Fahne schreibt, den Arbeitsmarkt für alle wollen, zu unterstützen.
Und wie bist du zu Impulse gekommen, wenn wir gerade so anfangen?
Das ist eine relativ komplizierte Geschichte. Soll ich ganz am Anfang anfangen? Ich habe ursprünglich ganz etwas anderes gelernt. Das ist nämlich Elektromechaniker. Eine Lehre habe ich gemacht in Kreuzlingen bei einer Elektroinstallationsfirma. Und dann habe ich nachher Elektroingenieur studiert. Und habe dann aber irgendwann nach 5 Jahren Arbeiten nach dem Studium gemerkt, dass das nicht meins ist, dass ich möchte irgendwie mich in etwas Sinnvollerem oder in etwas, was mehr mit dem Menschen zu tun hat, einbringen.
Nachhaltigkeit hat.
Ja, genau. Bei dann gemeint, könnte Journalismus vielleicht sein, wieso auch immer. Ich habe das ausprobiert.
Kannst du auch nachhaltig sein, je nach
Zeitung. Ich habe aber dann herausgefunden, dass ich das gar nicht gut kann und habe dann gefunden, das mache ich in dem Fall nicht. Bin aber dann bei Radio X in Basel. Das ist ein freies, nicht kommerzielles Radio in Basel. Und die haben immer ganz gute Projekte gemacht zu verschiedensten Themen, die sonst so in den Medien nicht so aufgenommen werden. Und eines davon ist das Thema Arbeit und Behinderung. Und so bin ich dann in das Thema reingerutscht und aus einem Projekt, einem grossen, der dann dort bei Radio X gestartet hat, der heisst die Carta, ist der Verein Impulse entstanden. Und ich bin quasi mit meiner Arbeitskollegin Nicole Bertrand, zusammen bin ich dann bei Impulse als Erste mit ihr zusammen dabei gewesen.
Sehr schön. Was bietet Impulse für einen allgemeinen Arbeitsmarkt, also einen Arbeitsmarkt für alle? Wie muss ich mir deine Arbeit vorstellen?
Ja, wir haben eigentlich zwei Gebiete. Das eine Gebiet richtet sich wirklich an Menschen selber, nämlich an Menschen, die über 50 sind und an Menschen, die mit einer Behinderung leben. Und dort haben wir Angebote für diese Zielgruppe, ein Mentoring-Programm, wo diese Menschen versucht zu stärken, dass sie wieder im Arbeitsmarkt Fuß fassen können oder überhaupt Fuß fassen können bei einer Lehrstelle oder so weiter. Das ist mal die eine Richtung. Und dann haben wir die zweite Richtung oder einen zweiten Bereich. Das ist eigentlich der Bereich, der versucht, in der Arbeitswelt bei Unternehmen ganz konkret Türen aufzustoßen für Menschen mit einer Behinderung, dass die dort einen Weg in die Arbeitswelt finden. Das ist vor allem Sensibilisierungsarbeit, wo man da betreiben. Und vor allem dort ein Angebot, das ich nennen möchte, ist das Label I-Punkt, wo man Arbeitgeber auszeichnet, wo Menschen mit einer Behinderung eine Chance geben und sie da auch gleichzeitig dabei unterstützen.
Und wie würdest du sagen, wie inklusiv ist der erste Arbeitsmarkt? Also aus dem Schiff raus, aus deiner Berufserfahrung. Und an was hapert es manchmal noch und an was läuft jetzt schon gut?
Ich glaube, dass die Arbeitswelt, der erste Arbeitsmarkt, vor allem KMUs, sind viel verantwortungsbewusster, als man eigentlich in der Gesellschaft so wahrnimmt. Und sie sind eigentlich noch recht gut unterwegs. Aber ich sage nicht, sie sind inklusiv. Ich glaube, das Problem, glaube ich, ist im Kopf, dass man Behinderung aus der Wirtschaft aus mehr so definiert, als da ist quasi ein medizinisches Problem, das ein Mensch hat. Und da machen wir jetzt irgendetwas, dass das medizinische Problem behoben wird. Oder wir stellen den Coach nebenan und dann funktioniert der Mensch so wie alle anderen und kann quasi in meinem System funktionieren. Aber es ist sehr selten das Bewusstsein da, dass man auch am System etwas könnte verändern, wo dann quasi mehr Offenheit da ist für jemanden mit einer Behinderung. Also quasi so das Behindertwerden ist nicht so im Bewusstsein von der Wirtschaft, es ist mehr das Behindertsein. Da ist, glaube ich, so der Unterschied. Aber trotzdem, Bewusstsein ist da und auch ein Wille, glaube ich, etwas zu verändern.
Wenn man jetzt Behinderung nicht medizinisch ist, was ist sie denn in deinen Augen, Pascal? Was ist eine Behinderung?
Es ist eine Mischung, glaube ich, von diesen beiden Sichtweisen. Es ist einerseits, für mich ist ein Mensch, also ein Mensch mit einer Behinderung ist mal zuallererst ein Mensch wie du und ich, der in der Gesellschaft lebt, einzigartig ist oder vielleicht auch einfach anders ist. Und dann, glaube ich, ist es ein Mensch, der aufgrund von seinen Möglichkeiten in den normalen Lebensbereichen irgendwie eingeschränkt ist oder eingeschränkt wird. Und eingeschränkt ist aufgrund von einem medizinischen Problem und eingeschränkt wird aufgrund vom System oder vom Umfeld, wo er drin lebt. Da, glaube ich, ist ein Mensch mit einer Behinderung.
Ich habe ja meine Behinderung seit Geburt. Ich habe ein Geburtsgebrechen. Ich bin ein Spastiker. Und ich sage einfach immer, ich bin für mich normal, so. Mhm. Aus meiner Optik raus. Weil eben, so bin ich auf die Welt gekommen. Also, Behinderung ist ein Teil von mir. Behinderung, oder wenn man so wollte, Behinderung fängt erst in der Wechselwirkung an mit der genormten Welt, von der Mehrheit, oder? Also, erst durch das, dass ich in die genormte Welt mich muss zurechtfinden, weil ich erst behindert. Also Behinderung behindert mich eigentlich nicht in meinem Sein, sondern erst in dem im Gegenüber, erst in dieser Wechselwirkung, oder?
Das glaube ich auch, ja. In dieser Wechselwirkung liegt es eigentlich. Oh. Es ist so ein bisschen wie das Bewusstsein von, dass normal eigentlich ist, dass die Vielfalt
genau,
da ist. Und nicht normal, es gibt nicht abnormal und normal, sondern es gibt quasi die Vielfalt, ist die Normalität.
Wenn man es noch höher will, diskutieren, ist eigentlich das Genormte abnormal.
Ja, kann man so sagen.
Alle vielleicht. Über einen Kamm scheren, oder? Ja. Eigentlich ist die Vielfalt etwas, wo die Natur ja so vorgibt. Mhm. Eigentlich ist ja das Normale, wenn man es philosophisch anschauen will.
Aber um nochmal ganz praktisch zurückzukommen, ist, wenn jetzt das Rad noch nicht erfunden worden wäre, dann, wenn du auf der Welt, jetzt, heutzutage, ja, wo du lebst, dann nachher wäre es dein Leben auch nochmal ein Tick schwieriger, habe ich das Gefühl. Weil einfach quasi der Rollstuhl dann auch nicht möglich wäre und durch das
ganz natürlich, auch
noch ein bisschen schwieriger. Also von dort gibt es wie so die beiden Seiten, denke ich, mir gibt es schon.
Ja, schon, aber aus meiner Optik wäre ich ja gleich immer noch normal, sondern weil das Rad noch nicht erfunden wurde, ist auch Gesellschaft wieder, dann ist einfach die Ausgangslage von mir eine andere. Aber stimmt, von der Normalität her wäre ich auch immer noch für mich normal, aber ich habe manchmal auch ein bisschen das Gefühl, wenn man in der genormten Welt sich bewegt, ist es immer sehr defizitorientiert von der genormten Welt, nicht potenzialorientiert. Wie stark ist das Defizitdenken in der im ersten Arbeitsmarkt?
Ja, das ist unglaublich gross, aber das ist, glaube ich, gar nicht unbedingt etwas zu tun mit Behinderung, sondern
nein,
das ist einfach grundsätzlich, besonders in der Schweiz dunkt es mir sehr gross und sehr stark. Nur schon, wenn man schaut, meine, in der Schweiz machen Leute keine Firma auf, aus Angst, sie könnten scheitern. Da ist ja auch quasi so eine Defizitorientiertheit drin, ja, in irgendeiner Form. Genau. Und ich glaube, das ist beim Schweizer wie so drin, oder? Es ist auch viel einfacher, irgendwie abzumotzen und abzumeckern über irgendwelche Sachen, Fehler zu finden, als das Positive finden. Wenn man Menschen fragt, was kannst du, ist das viel schwerer zum Antworten darauf, als wenn man fragt, was kannst du nicht.
Was kannst du nicht, oder?
Und ich glaube, das ist dann einfach im Fall von einem Menschen, wenn man mit Menschen mit Einschränkungen zu tun hat, dann glaube ich, dann wird das einfach noch potenziert, halt, weil es einfach so einfach ist und nur schon im Namen drin steckt, dass da irgendwie etwas ist, wo
etwas hindert.
Ja, etwas hindert, ja.
Was sind denn so Fragen von potenziellen Firmen, die Impulse im Dialog ist, wo müssen Firmen unterstützen oder bei Fragestellungen? Wenn ich jetzt zu einer Firma komme und sage, wir haben da einen potenziellen Kandidaten, er hat jetzt halt vier Rädchen, aber vom Profil her würde es klappen. Wo haben die Reibungspunkte?
Ich glaube, der grösste Reibungspunkt, wenn ich jetzt gerade so spontan,
ja, ist immer
ohne
gut,
es da irgendwie wissenschaftlich irgendwie
ist zu unterlegen. Immer gut, okay.
Nein, aber der grösste Reibungspunkt ist, glaube ich, der, und da sind wir wieder eigentlich beim Anfangsthema, ist, dass der Arbeitgeber sehr oft an konkrete Behinderungen denkt und sagt, ja, bei uns sind denn ein Rollstuhlfahrer geht denn gar nicht bei dem Job oder eine blinde Person geht gar nicht. Und was wir eigentlich machen, ist, sagen, hey, überlegen Sie sich das nicht, es bewerbt sich bei Ihnen auf dem Job denn schon nur die Person, die diese Anforderungen erfüllen kann, weil Sie würden sich ja auch nicht als Koch bewerben, wenn Sie keine Ahnung von Kochen haben. Und so ist es genau umgekehrt auch. Ob jetzt die Person mit einer Behinderung lebt oder nicht, ist eigentlich sekundär. Wenn sie blind ist und kann kochen und eine Kochlehre hat, dann kann sie sich als Koch bewerben, dann geht das offenbar irgendwie. Und sind sie einfach interessiert, wie denn das funktionieren soll, weil die Unterstützung kommen sie dann schon über, wenn sie brauchen, als Arbeitgeber. Das ist so ein bisschen der Punkt, den wir sehr oft immer sagen, der Arbeitgeber ist immer bei der Behinderung.
Ja. Und eben, ich weiss es ja selber, ich habe auch schon meine erste Gehversicherung im ersten Arbeitsmarkt gemacht. Die IV hilft ja auch, um Bauten zu machen und so. Wo hilft Impulse? Eben wahrscheinlich die Infos weiterzugeben an einen Chef, oder? Dass auch er unterstützt wird bei baulichen Massnahmen, oder? Wie muss ich mir die... Wenn jetzt der mit der konkreten Frage kommt, eben, es muss umgebaut werden, wo hilft Impulse dort? Oder sagt sie nur, die IV hilft?
Das Label jetzt ganz konkret, bei Impulse, hilft denen, indem wir zum Beispiel so Fragen jetzt eine Hotline haben. Da kann der Arbeitgeber anrufen und dann können wir teilweise weiterhelfen, weil wir es einfach wissen. Und teilweise können wir nicht weiterhelfen, aber dann wissen wir ganz sicher über dem Netzwerk, wo weiterhelfen kann und schliessen die beiden kurz. Das ist mal das eine.
Sind so vermitteln.
Ja, genau. Aber was wir auch machen, ist, den Arbeitgeber eben darauf aufmerksam machen, schau, versuch doch einfach mal, dich zu konzentrieren auf dein Arbeitsumfeld. Was kannst du in deinem Umfeld zu machen im Bereich vom HR, von der Personalgewinnung, von der Personalentwicklung, von der Personaltraining auch? Was kannst du machen im Bereich von der Führungspersonen, vom Kader? Was kannst du machen im Bereich vom Team auch? Was kannst du machen im Bereich von der Infrastruktur? Damit einfach mal völlig unabhängig von der Person, von der konkreten Behinderungsform, die Person hat, die bei dir den Kunden arbeitet, einfach mal völlig unabhängig von dem, das Arbeitsumfeld inklusiver wird oder offener wird oder barrierefreier wird. Wir versuchen, ihn darauf aufmerksam zu machen, welches sind die unsichtbaren Barrieren im Arbeitsumfeld und unterstützt ihn dabei, die abzubauen.
Und wie gehen wir denn mit ihm durch oder sind wir im Dialog probieren, die Barrieren zu beseitigen oder konkrete Beispiele?
Wir machen am Anfang, wenn jetzt jemand Labelträger will werden, eine Firma, dann machen wir quasi wie ein Fragebogen, den die Firma ausfüllt, wo dann daraus rauskommt, wo hat die Firma am meisten Potenzial, in welchen von diesen Bereichen, die ich jetzt vor Teilen von denen genannt habe. Und dann sitzen wir mit dem Arbeitgeber nachher und sagen, schauen Sie mal, Sie haben das ausgefüllt und wir sehen jetzt, dass Sie da und da im Bereich von der HR und im Bereich von der Führungsstruktur haben Sie das grösste Potenzial, wo Sie ganz viel mit ganz einfachen Mitteln ganz viel können bewirken können, dass das Arbeitsumfeld offener wird. Und dann können wir ihm mögliche Massnahmen vorschlagen, die er jetzt könnte anwenden könnte. Und dann wählt der Arbeitgeber ein, zwei Massnahmen aus, setzt sich da zum Ziel, innerhalb von 2-3 Jahren umzusetzen. Und das ist dann auch quasi gerade sein Commitment, das er macht, um das Label zu bekommen. Dann setzt er das um in 2 Jahren und in 2 Jahren sitzen wir wieder an und schauen, was hat er umgesetzt und schauen dann quasi den nächsten Schritt mit ihm anschauen, den er könnte umsetzen. Und so quasi tun sich Labelträger oder Unternehmen, die Labelträger sind, Schritt für Schritt an einem inklusiven Arbeitsumfeld annähern. Ich glaube, die Erleuchtung wird wahrscheinlich keiner wirklich erreichen und muss man auch nicht. Es geht darum, dass Arbeitgeber sich auf den Weg machen,
Barrieren ein Prozess, abzubauen. Genau, der Prozess ist, glaube ich, immer noch das Wichtigste.
Genau.
Was könnte die Politik machen, um vielleicht auch den Prozess zu erleichtern? Ich sehe ein grosses Fragezeichen, wo für mich die Politik noch nicht einen schlüssigen Lösungskatalog können anblättern, weil die ersten integrativen Schüler, die integrativ geschult worden sind, kommen jetzt langsam raus, oder? Mhm. Und ich sehe keine Anschlusslösung. Also ich habe auch schon mit vielen geredet, die dann sagen, ich habe einen Sek-Abschluss oder so und ich muss dann gleich in eine Behindertenwerkstatt, ich will nicht Bashing betreiben für das, aber das ist die Realität, oder? Wo müsste vielleicht auch der politische Wille sein, oder hast du da eine Idee, deine objektive Meinung?
Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, es ist wie nicht fertig gedacht dort, genau. Oder? Es ist wie, wir machen einmal eben die Schulausbildung, weil ja super ist. Ja. Nur schon, dass wieder die Begegnungen gibt, dass genau. Quasi die neue Generation, es ist eben, dass das normal, abnormal ist dann eigentlich quasi
normal. Natürlich muss man immer noch optimieren, ja, oder? Ja. Ich sehe immer noch Potenzial, ja, wohl dort liegt. Ich hätte gerne vielleicht ein durchlässiges Schulsystem, ja, ja. Dass man nicht sagt, dafür oder dawider. Ja, ja. Sondern irgendwo sein, eine Mischrechnung, oder?
Aber es ist, wie du sagst, nachher, wenn es in die Berufsbildung genau. geht, dann hört es wie auf.
Wird
bei der schwierig. Uni ist man jetzt am Arbeiten dran, glaube ich, und ist auch ja. schon, macht schon einen Schritt, dass man dort besser funktioniert. Aber in der Berufsbildung ist es sehr oft ein Cut eigentlich. Quasi eine integrative Berufsbildung gibt es dann wie nicht
wirklich. Ja, es wird schwierig,
oder? Genau, es wird schwierig. Und wie du auch sagst, es ist dann quasi wie, man muss dann... Sehr oft werden die Berufsbildungen dann im geschützten Bereich gemacht.
Was auch manchmal gut ist.
Was auch gut ist, ich will das gar nicht verteufeln, aber manchmal wäre es möglich, auch eine im ersten Arbeitsmarkt zu machen. Und es gäbe auch Arbeitgeber, da sehen wir, die bereit wären, so etwas anzubieten. Aber es ist halt dann wie so immer ein Einzelfall, wo man ja. dann muss individuell schauen, was braucht es denn für Massnahmen, die unterstützen und so. Und das ist halt einfach komplizierter und wird darum auch weniger gemacht. Und da finde ich zum Beispiel etwas, wo man müsste, wirklich, dass das auch normal wird. Dass man quasi, wenn es geht, im ersten Arbeitsmarkt die Ausbildung kann machen, wenn es Sinn macht, weil es ist einfach nachher auch nachhaltiger. Weil ein Arbeitszeugnis, wenn man eine Lehre macht im ersten Arbeitsmarkt, ist ein anderes Arbeitszeugnis, als wenn es eins ist aus dem geschützten Arbeitsmarkt. Das ist das, was wir auch wirklich feststellen.
Das ist ganz ohne Zweifel so. Und es würde natürlich auch, wenn man das fertig denkt, auch wahrscheinlich Entlastung geben für die IV, wenn man das würde fördern. Oder?
Ich glaube schon, ja.
Weil dann kann man Lohn verdienen und ja. ist eigenständig.
Ja.
Aber
das ist noch ein Punkt mehr, den ja. ich sagen kann, dazu, wenn du zu der Politik gefragt ja, hast. Habe ich das Gefühl, es ist wie dort auch noch seitens IVG, also vom Recht. Also ich sage gar nicht, dass ja. die IV da Fehler macht oder so, nein. Sondern ich sage, ich finde, es ist wie einfach das Gesetz so, dass man dort zu wenig flexibel ist und auch zu wenig Anreiz hat für einen Mitarbeiter, der mit einer Erkrankung oder Behinderung lebt, quasi daraus rauszukommen, weil er hat... Es sind zu viele Elemente sind da, wo noch Angst muss haben, wenn ich aus dieser Rente genau. rauskomme, wieder zurückkomme. Oder es ist auch keine Möglichkeit da für den Arbeitgeber, ihn quasi eine gute Leistung zu belohnen, weil dann gerade wieder Gefahr besteht, dass der Rente relevant wird und nachher auch bleibt. Und
je nach Behinderungsform kann genau. das ändern.
Und ich glaube, dort ist einfach das Gesetz zu wenig flexibel. Und ja. die Möglichkeit zu wenig flexibel. Und da würde, glaube ich, ganz viel drin liegen, habe ich das Gefühl. Weil dort liegt, glaube ich, sehr viel
verborgen. Viel Potenzial. Und das ist auch wieder das gleiche Problem, das ich auch sehe beim integrativen Schulsystem. Auch in diesen Fragen, die wir jetzt besprochen haben, es gibt keinen Graubereich. Es gibt nur dafür oder dawider. Also, es gibt keinen, so, man schaut mal und gibt auch ein bisschen Rente, sondern Rente ja, Rente nein. Und dann muss man wie, es frisst oder stirbt. Und das ist auch beim integrativen Schulsystem, separativ oder integrativ, es gibt keine Mischformen. Oder? Es gibt keine Grauzone, sondern nur Weiß und Schwarz. Ja, habe ich das Gefühl. Oder? Und vor allem, was ich auch immer mehr sehe, durch auch meine Arbeit, ein Zweig, wo auch Politik und auch vielleicht die IV nicht sehen, ist, dass Digitalisierung für uns jetzt im Behindertenbereich wie ein neuer Arbeitszweig ist, oder mit Social Media, Influencertum, aber sie sehen das Potenzial auch dort nicht.
Das ist das, was du gesagt ja. hast, oder? Dass du
immer. Quasi,
ja. Und aber auch
Selbstständigkeit, Homeoffice,
ja, ja. oder? Auch Arbeitgeber, das ist auch das, was man Arbeitgeber eigentlich auch so mitgeben. Das ist quasi, wenn jetzt ein Arbeitgeber quasi Per se sagt, Homeoffice ist bei mir nicht möglich und es sind sowieso nur 100% Stellen möglich und eben Homeoffice nicht möglich und auch keine digitalen Möglichkeiten anbietet, dann tut er schon zum Vornherein quasi eine unsichtbare Barriere eigentlich. Er tut zum Vornherein einen grossen Teil von möglichen Mitarbeitern, möglichen Fachkräften ausschliessen, nur einfach, weil er halt die Barriere abgrenzt, hat, oder? Weil es gibt einfach nur mal Leute mit einer Erkrankung, Behinderung, die können nicht 100% arbeiten, die wären froh, sie könnten Homeoffice-Zeug von zuhause aus machen und sie könnten es in einer grossen, in einer hohen Qualität auch leisten, aber eben, sie brauchen Zeit für Therapie, sie brauchen Zeit, ein bisschen länger Zeit für die Mobilität vielleicht auch und so weiter und das führt dazu, dass sie dann einfach vielleicht nicht 100% arbeiten. Und wir haben einen schönen Spruch auf diesen Silhouetten, die du vorher angesprochen hast, die im Moment in Luzern am Bahnhof stehen. Dort steht auf einer Silhouette drauf, nur 40% arbeiten können, heisst nicht 60% Freizeit haben.
Ja, ja.
Und da finde ich, bringt es recht gut auf den Punkt. Das bringt
es total auf den Punkt.
Und da könnte man mit Digitalisierung und die Möglichkeiten, die Digitalisierung bietet, ganz viel eigentlich anbringen. Und das wird auch passieren in Zukunft sowieso. Also das ist, Digitalisierung ist eigentlich etwas, wo Leute mit Einschränkung wahnsinnige Tänze spielt, glaube ich.
Unbedingt. Und dann wird die eben Digitalisierung nehmen. Und zum zweiten Punkt von Impulse auch kommen. Ich schaue ja einfach auch 50+, also Leute mit 50+. Und ich verstehe Gesellschaft nicht. Und auch, da nehme ich mich auch mit rein, dass man immer wieder Gesellschaftsgruppen abhängt mit einer Bewegung. Also für uns, wo man uns früher abgehängt hat und irgendwo auf einen Berg transportiert hat und gesagt hat, dort bleiben wir, haben jetzt zur Digitalisierung Möglichkeiten, auch am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, wie jetzt mein Kanal. Aber wenn dann 50+, wo mit der Digitalisierung wirklich Mühe hat, wird einfach immer mehr abgeschnitten, oder? Mhm. Ich verstehe nicht, warum man nicht alle an den Tisch holen kann.
Ja.
Oder?
Ja.
Und wie sieht euch ein Arbeitsgebiet dort aus, bei 50+?
Bei 50+ ist es einfach auch ein Mentoring-Programm, das wir haben, wo unterstützt wird vom Amt für Wirtschaft und Arbeit in Basel-Stadt. Das ist quasi ein Leistungsauftrag, wo Leute vom RAF zugewiesen werden, das Programm, und dann das durchlaufen. Und es funktioniert, das Mentoring funktioniert so, dass man quasi versucht, einen Mentor aus der Wirtschaft zu finden, wo quasi ein Netzwerk hat und dem Menti, der Person, wo quasi Arbeit sucht, einerseits das Netzwerk zur Verfügung stellt, in dem Bereich, wo die Person Arbeit sucht, und andererseits aber auch den Spiegel anhebt und ihm zeigt, hey, schau mal, wenn du so daherkommst, dann funktioniert das irgendwie wie nicht, so ein bisschen die Wirtschaftsbrille anhat und ihn so auch spiegelt. Und parallel dazu gibt es Coaching-Angebote, die Impulse bieten bezüglich Bewerbungsgespräche.
So einfach wieder ein bisschen neue Anstrich, genau. Oder? Aber ich verstehe auch da manchmal, ja, ich bin ein bisschen politkritisch, dann will man das Rentenalter aufentun und alles und sagen, wir werden immer älter und so, aber wenn ich dann sehe, wie die Wirtschaft auf die älteren Semester manchmal nicht Rücksicht nimmt, dann frage ich mich, wie geht das auf?
Ja, und in der Bankenwelt bereits von 45+ dreht ist und so, ja, und nicht mehr 50+.
Aber, also, das ist schon schwierig, dann, aber ja. Wie sieht da Impulse den Weg, auch die wieder in Umlauf zu bringen, eben mit Coaching, aber was sind denn dort die Menge? Ist da einfach das Alter wirklich das Knockout-Thema, wenn man mit Firmen redet, oder was sind da für Fragen rum?
Ich glaube, ähnliche Themen sind rum. Okay. Auch dort ist so quasi wie so die Perspektivenwechsel oft nicht möglich. Seitens Arbeitgeber quasi, wie ist denn das für mich? Oder, also sich in die andere Perspektive hineinzusetzen, wo dann zum Teil fällt, sind irgendwelche Vorurteile da. Also eigentlich Vorurteile da in Bezug auf weniger flexibel, teurer. Also jemand, der über 50 ist, von der Sozialversicherung her und so weiter. Und dann gibt es aber schon auch Punkte, wo halt die Personen, die auf Arbeitssuche sind, durch das, dass sie aus dem Arbeitsprozess rausgefallen sind oder, und quasi wie jetzt lange am Arbeitssuche sind, haben sie einen grossen Frust zum Teil auch, verständlicherweise einen Frust durch die vielen Bewerbungen und sind eigentlich dann auch nicht wirklich mehr an dem, zum Teil, wenn sie dann in das Programm kommen, auch zum Teil gar nicht mehr an dem Ort, die Offenheit zu haben und die positive Energie zu haben, um jetzt überhaupt Arbeit zu finden. Weil es hat ja sehr viel auch mit einem selber zu tun, wenn man nichts findet. Wenn man natürlich mit so einer negativen, destruktiven Haltung drin hineingeht, findet man nichts. Und dort versuchen wir Personen mehr zu stärken, wieder quasi den Glanz von der Person wieder vorzuholen.
Wo
und
vielleicht da, durch den Frust ein
bisschen. Genau. Und das versuchen wir mit den Personen zu machen im Mentoring-Programm. Und wenn jemand glänzt wieder, egal wie alt das die Person ist, und wieder die Stärke überhaupt zum Vorschein kommt, glaube ich, dann ist auch seitens Arbeitgeber sofort die Offenheit auch wieder da und dann sieht er gar nicht das Alter. Dann verschwindet da hinter dem Glanz von dem Besteck. Und da sieht sich, glaube ich, Impulse mehr als nicht der, der poliert, sondern vielleicht mehr als der Lumpen, weil polieren muss ja dann eigentlich Person selber. Ja. Mehr als der Lumpen vielleicht oder so, wenn man
je jetzt ein Bild will machen. Je nach Lumpengrösse oder anpassen.
Genau. So ähnlich. Ich bin ein blödes Beispiel, aber ich glaube, du kannst es dir vorstellen.
Ich sehe. Wie wird denn Impulse finanziert? Ich biete ja wahnsinnig gute Arbeit und auch sehr weitsichtig, aber...
Das ist sehr, sehr angebotsspezifisch. Jetzt im Fall vom Mentoring 50 Plus ist es, wie gesagt, das RAF Basel-Stadt, wo der wirklich einen Leistungsauftrag macht. Aber im Fall vom Label jetzt beispielsweise ist es ganz anders. Dort ist es quasi wie aufteilt. Dort ist quasi der Arbeitgeber selber, der Labelträger ist, zahlt eine sogenannte Lizenzgebühr. Und davon können wir quasi den Betrieb vom Label aufrechterhalten und der Erweiterung vom Label in andere Gebiete oder eine Weiterentwicklung von den Kriterien, da haben wir immer wieder auch Gelder von Bundesebene, vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, vom BSV haben wir schon eine Anschubfinanzierung gehabt, von Kantonen zum Teil, die interessiert sind daran, dass Arbeitgeber sensibilisiert werden oder die Arbeitswelt sensibilisiert wird. So ist das finanziert.
Welches Land hat denn nach deiner Meinung nach, jetzt, wenn man ein bisschen globaler schaut, eine gute Lösung, wo du vielleicht auch sagst, da können sich Impulse hinbewegen?
Also in ein anderes Land bewegen wir uns nicht. Also das ist nicht eine Absicht, die Impulse hat. Das ist überhaupt keine Absicht. Aber wenn ich glaube, andere Länder, also sie haben zwar eine Quotenregelung, aber sie haben wie einen anderen Approach. Ich glaube, die haben die Veränderung im Kopf vom System, haben sie viel mehr schon drin. Mir sagt das auch, und ich glaube, das ist auch wirklich so, mit einer Kriegsvergangenheit hat das auch zu tun, dass du quasi viel früher schon Leute mit einer Behinderung, auch wenn es eine körperliche Behinderung war, viel mehr in der Gesellschaft einfach da sind und viel mehr die Normalität hat müssen gelebt werden. Ja. Und ich glaube, mit dem hat dann auch zu tun, dass eine Gesellschaft sich auch viel offener zeigt gegenüber dem Thema.
Ja, weil halt eben du das Kriegsopfer Veteranenzeugs haben sie natürlich auch ganz einen anderen Aspekt von Behinderung. Oder? Sie sind auch für die Veteranen dankbar, dass sie für das Land gekämpft haben. Also, sie sind
positiv besetzt, irgendeiner Form.
Genau, nicht das, also eben nicht defizitorientiert.
Und in der Schweiz ist das eher so, wir haben das nicht wirklich gleich und ist eigentlich eher jemand, wo Geld kostet.
Genau.
Ja, für uns Zeichen, so von der Sichtweise.
Und halt auch wie den Medien, es wird halt oft auf dem Kostenfaktor
sehr stark,
umgeritten. Ja, sehr oder? Stark, ja. Und sonst macht man einfach so Leuchtturm Projekt, wo man dann auch wieder auf ein Podest aufhebt, wo man dann sagt, das ist nicht möglich zu erreichen. Ja. Es wäre auch immer alles möglich zu erreichen. Es ist immer die Frage, wie hat es den, der auf dem Podest steht, zu erreichen? Oder? Weil, vor allem im separativen System, weil ich habe jetzt als den Oberbehinderten angestellt, der das jetzt erreicht, wo dann auch viel und sage ich, ja, mit unserem Klientel ist das gar nicht möglich, sage ich, ja, ihr habt die falschen Fragen gestellt. Ich finde es schon schön, wie ich mich auf dem Podest stelle. Ja, aber ihr habt nie gefragt, wie ich auf das Podest raufgekommen bin. Und das wäre auch mit eurem Klientel möglich. Vielleicht nicht in dem, in dem Fahrwasser, wo ich mich bewege, weil ich stehe gerne voreinander und komme blind darüber. Aber eben, dann wären wir auch wieder beim Ausgangspunkt mehr potenzialsbedingt schauen, wie der Defizit.
Voll, oder? Nur eigentlich. Ja. Also bei dir haben wir ja, also du bist ja kürzlich bei uns an einer Veranstaltung dabei gewesen und dort haben wir im Vorfeld auch diskutiert. Und dort sind wir eigentlich drauf gekommen. Auch, das ist eigentlich, quasi bei dir ist es ja auch wirklich nicht so gewesen, dass man eigentlich geschaut hat, was kann der gut und was macht er gern und wo hat das Herzblut und das Feuer.
Sondern mehr einfach geschaut. Oder im separativen Spektrum ist es natürlich, wenn man dann eine Lehre macht, wo man auch kurz angesprochen hat, ist es Büro oder Werkstatt.
Ja, genau. Ja.
Und dann, wenn beides nicht bist, hast du auch.
Das ist ja so.
Ja. Musst du einfach für Pest oder Cholera. Sag ich jetzt,
ja, ja.
Aus meiner subjektiven Meinung, entscheiden, weil kognitiv eben stark bist, gehst du einfach ins KV oder ins Kaufmännische und dann, ja, der Computer hat mir dann halt zu wenig. Jetzt brauche ich schon den Computer zum Schneiden und so, aber dort einfach Zahlen biegen, ist nicht meins gewesen, oder?
Ja,
und dann habe ich auch müssen, mich selber sagen, so, jetzt will ich meinen Weg gehen und langsam kommt auch einen finanziellen Anreiz drin, der mich extrem freut, wo ich eben auch nicht gesehen habe, als ich gestartet habe. Also, das ist aus einem Jux, aus mit meinem besten Kollegen, haben wir DVD-Kritiken gemacht, oder Filmkritiken.
Ja, ja.
Und so hat sich
dann das... Aber das finde ich eben noch typisch, oder? Ich selber gehe so durchs Leben und ich glaube, so geht es auch gut.
Genau.
Wenn man quasi, natürlich muss man irgendeinen Kompass irgendwie haben.
Hat man aber, natürlich schon.
Aber es geht auch darum, aufgrund von seinen Stärken, quasi wie ich, wenn man sagen, wenn man einen Fluss durchabrudert, dann rudert man und lässt sich auch treiben zum Teil und tut dann im richtigen Moment als Ufer am richtigen Ort anrudern, ein bisschen mehr Gas geben und das machst du ja die ganze Zeit und du machst es eigentlich dort, wo du halt stark bist und dann kommst du auch, dann tönt sich immer wieder Türli auf und neue Türli auf und am Schluss bist du dort, wo du anhast
wollen. Ich kann auch an die Hochschule, oder? Also,
Und so wäre viel möglich.
Und das mit einem separativen Schulabschluss, weil ich kann auch die Hochschule gut dozieren. Also,
das ist nicht möglich.
Ja, nein, das ist im Denken
ist das
nicht möglich, oder?
Ja, ja.
Und sie sind zufrieden gewesen. Aber jetzt, was ich auch noch kurz anschneide, ist eben, du hast es schon ein bisschen erwähnt. Und so bin ich auch auf Impuls eben auch gekommen, vor einem Jahr durch die Silhouette, die in dem Probemonat oder in dem Themenmonat vom Kanton Zug letztes Jahr machen können. Was muss ich mir unter diesen Silhouetten vorstellen? Also ich weiss ja schon mal.
Ja, ja, genau. Es sind eigentlich lebensgrosse Abbilder von Menschen, die mit einer Behinderung oder mit einer Erkrankung leben. Und die sind aus Metall gefertigt und sind einfach wie eine Silhouette ganz schwarz gehalten. Und die haben, jede Silhouette hat quasi auf der Silhouette drauf, auf der Brust oder irgendwo auf dem Körper, hat sie ein Testimonial von dieser Person, ein typisches, plus ein QR-Code, wo man scannen kann. Und wenn man das scannt, dann kommt man auf eine Webseite und sieht dann quasi, kommt auf die Person und sieht dann quasi, wer das ist und sieht die Lebensgeschichte von dieser Person. Und das Projekt ursprünglich, in dem, wo es im Zug war, hat sie geheissen Unsichtbar.
Ja.
Und Unsichtbar hat es darum geheissen, weil wir eigentlich wollen mit diesen Figuren, das sind 13 Personen, 13 Silhouetten, wo haben wir darauf aufmerksam machen, dass es erstens einmal sehr viele Menschen in der Gesellschaft gibt, die mit einer Erkrankung oder Behinderung leben und eben eigentlich nicht sichtbar ist. Also man sieht für die meisten ja das gar nicht. Es sind, glaube ich, nur irgendwie knapp 10% von der Behinderungsform, die man überhaupt sieht.
Ja.
Oder? Und da ist mir der eine Aspekt. Es sind ja eigentlich 1,8 Millionen Menschen in der Schweiz, wo man sagt, die mit einer Erkrankung oder Behinderung leben.
Und
oder?
Irgendwann werden irgendwo immer behindert, spätestens im Alter, in Kräfte loslassen, oder?
Genau. Und dann ein zweiter Aspekt, den man halt darauf sensibilisieren will, sind die unsichtbaren Barrieren, die es eben gibt im Alltagsleben von jemandem mit einer Behinderung. Und das kommt dann meistens durch das Testimonial, kommt das so raus auf dem Körper von dieser Silhouette. Und jetzt im Moment stehen sie in Zug. Im Zug, in Luzern, Entschuldigung. In Luzern am Bahnhof und machen dort aufmerksam auf das Thema. Und wir haben diese Leute ein bisschen abgeändert. Wir haben mehr den Fokus Arbeit, also unsichtbare Barrieren in der Arbeit, haben wir jetzt mehr den Fokus drauf gesetzt. Und sie machen jetzt dort quasi aufmerksam auf das Thema, plus auf Swiss Handicap, wo jetzt stattfindet Ende November, wo wir auch dort vor Ort sein werden.
Und was sind so Feedbacks, die wir bekommen, die Figuren oder die Silhouetten aufstellen?
Die sind sehr gut. Okay. Die sind sehr gut, wirklich sehr gut. Sie werden sehr positiv aufgefasst. Manchmal gibt's kritische Anmerkungen, wieso man das jetzt schwarz alles gemacht haben und so schwarze Figuren, so quasi fast schon gefürchige Figuren aufgestellt haben. Aber da haben wir eigentlich bewusst gemacht, wir wollen es quasi wie so schwarz im Sinn von eben auch unsichtbar im Hintergrund sein und so.
Ja, und gleich ist es ein Augenfang.
Ja, und gleich ist es ein Augenfang. Und sind ästhetisch auch so und man schaut an und man geht an und schaut. Und
wie sind da die Geschichten gekommen?
Ja, die ist halt aus dem Netzwerk raus selber, oder aus dem Mentoring, das wir haben. Mentoring-Programm für Menschen mit Behinderung sind eigentlich die allermeisten von diesen Personen sind auch in dem Mentoring-Programm mal dabei gewesen. Oder sonst aus dem Netzwerk von uns, wo wir gefragt haben, ob sie da mitmachen.
Und mit welchen Fragen konfrontierst du dich jetzt auch, wenn man jetzt so schaut in die Zukunft? Was treibt dich gerade momentan noch ein bisschen so um? Also Thema Impulse auch.
Impulse und also ja. Ja, unsere Arbeit und meine Arbeit. Genau. Also ich habe vorher schon gesagt, wir tun, also das Label in erster Linie, wir haben das Label jetzt gerade im letzten Jahr, haben wir uns ganz viel Gedanken gemacht darüber, wie wir das weiterentwickeln können, wie wir die Kriterien für die Labelvergabe verändern können, dass mehr dazu führt, den Arbeitgeber für das Umfeld, für das Arbeitsumfeld sensibilisieren. Und das haben wir jetzt uns ganz viele Gedanken gemacht im letzten Jahr, haben die Kriterien geändert. Und jetzt geht es im nächsten Schritt, jetzt ein Jahr, gehen wir auf den Arbeitgeber zu mit dem veränderten Label-Konzept oder Ansatz oder sagen wir, erweiterten Ansatz, ist gar nicht so stark verändert. Und probieren das aus und schauen, was das für eine Wirkung erzielt. Ob das jetzt wirklich auch etwas bringt, was wir da verändert haben. Und das ist jetzt das, was mich vor allem antreibt und auch sehr interessiert. Hat das etwas gebracht, wo wir uns jetzt da ein Jahr lang Gedanken gemacht
haben? Und wie gehen da die Firmen an, schreiben die die suchen das Gespräch oder kommen auch Firmen zu euch? Also es wird alles verlinkt in der Infobox, die Webseiten und so von meiner Seite her. Ja. Aber wie gehen ihr an die Firmen?
Ja, wir müssen, es ist leider noch nicht so. Es ist leider noch nicht so, dass uns die Firmen nicht die Bude einrennen, oder? Und das wird wahrscheinlich auch nie so sein. Aber es ist unter anderem Klinkerputzen, aber es ist immer weniger Klinkerputzen. Okay. Durch das, dass wir auch Unternehmen haben, wo halt auch einen Namen haben in der Region und durch da wird es dann auch einfach für andere da den Sinn dahinter zu sehen und es ist immer weniger Überzeugungsarbeit nötig. Aber es ist eigentlich, wir gehen in vielen Fällen auf die Unternehmungen zu.
Vielleicht ist das jetzt eine heikle Frage, muss ich ja nicht beantworten. Was ist einfacher, ein kleines KMU zu begeistern oder eine grosse Firma? Oder ist das unterschiedlich?
Eindeutige KMU für uns. Okay. Weil unser Label ist ja regional.
Okay.
Und ein regionales Label macht Sinn für Firmen, die in dieser Region tätig sind, wo der Arbeitsmarkt auch spielt. Wenn es jetzt ein nationales, also sogar internationales Unternehmen ist, dann ist ein regionales Label weniger spannend. Okay. Das ist mal der eine Grund. Und der zweite Grund ist, unsere Dienstleistungen, die wir neben der Auszeichnung bieten, die Hotline, die Weiterbildungen, die wir machen, die sind für ein grosses Unternehmen auch weniger interessant, weil die haben zum Teil ganze Abteilungen intern, die sich dem Thema widmen, dem Thema Diversity widmen. Und KMUs haben sehr oft keine spezifischen Personen, die sich dem Thema widmen und sind froh, wenn man sich wie so quasi zusammenschliessen kann, ein paar zusammen, und kann eine interessante Person für eine Weiterbildung gewinnen, einen Experten gewinnen, der dann quasi wieder etwas bringt. Also von dort her ist ein KMU mehr angesprochen, heisst aber nicht, dass KMUs weniger machen wie Grossbetriebe. Grossbetriebe haben zwar riesige Dokumente und riesige Leitfäden wahrscheinlich geschrieben, aber im Konkreten etwas umsetzen, sind dann vielleicht KMUs fast sogar noch stärker.
glaube ich, irgendwo ist da vielleicht auch der Weg zur Umsetzung. Nicht so viel, musst nicht so viel Schleifen drum machen, oder?
Vor mir. Und ganz natürlich. Wichtig, mir dort noch, das ist auch unser Ansatz. Wir sind nicht stark in den Konzeptarbeit riesig lang, sondern wir wollen konkret etwas bewirken. Ja, konkret etwas machen. Bringen, konkret oder? In der Region etwas bringen, etwas machen, wo den Leuten, wo den Firmen und den Direktbetroffenen etwas bringt. Und dort sind wir gut und machen auch dort unsere Arbeit vor allem. Konzentrieren uns auf diese Arbeit.
Bevor wir in die Schlussrunde gehen, weil wir sind ja fast am Schluss, hast du noch eine Geschichte, die dich so begeistert hat von deiner Arbeit vielleicht, wo es geklappt hat? Aber du musst keine Firma nennen, aber so einfach eine Geschichte, die dich begeistert, wo noch Impulse können ermöglichen.
Nein, nicht nur, wo wir haben können ermöglichen, okay. Aber wo mir eigentlich den Sinn von meiner Arbeit sehr gut aufzeigt. Ja. Ist ein schönes Beispiel. Ich habe ja gesagt, dass ich ganz am Anfang mal ganz einen anderen Weg genommen habe, richtige technische Produktentwicklung. Und auf dem Weg in den Bereich, wo ich war, bin ich mal eine Weile lang Velokurier in Basel. Und habe bei einer Firma geschafft, in einer Velokurierbude. Und habe dort schon gesehen, dass dort ein Mitarbeiter gegeben hat, der dort seine Arbeit gefunden hat und dort eine gute Arbeit gemacht hat, aber mit kognitiver Einschränkung gelebt hat. Und aber in dieser Firma perfekt reingepasst hat, in die Arbeit, die er dort gemacht hat, perfekt reingepasst hat. Er war hier alleinstehend gewesen. Es ist ihm nicht nur gut gegangen, aber er hat dort seine Arbeit gemacht. Und dann habe ich irgendwie neben den Weg zu Impulsen gefunden und habe dann natürlich irgendwann, wo wir das Label entwickelt hatten, habe ich dann die Firma angefragt, ob sie Labelträger werden wollen. Und die sind dann auch offen gewesen, dem Thema gegenüber natürlich, weil sie ja eben auch Mitarbeiter haben und sich dem Thema schon immer mit dem Thema beschäftigt haben. Und dann habe ich mitbekommen, dass unterdessen die Person mehr Prozent schafft, dass die Person unterdessen eine Frau gefunden hat, geheiratet hat, dass die Person unterdessen eine Familie gegründet hat, ein Kind hat. Und das schudert mich auch jetzt wieder, wenn ich sage, das ist wieso, hat mir dann aufgezeigt, da ist die Firma maßgeblich daran beteiligt, dass das möglich war. Weil die Firma hat die Person, den Mitarbeiter, gestärkt, indem dass der dort Arbeit hat, sich mit dieser Firma identifizieren können. Und hat ihm quasi wie ermöglicht, in einem anderen Bereich seine Ressourcen auch einzusetzen. Und das ist jetzt halt der Familienbereich. Sie hat eine Familie gefunden, hat ein Kind jetzt. Und das ist für mich eine wunderschöne Geschichte, eigentlich, wo aufzeigt, was möglich ist.
Eben das Potenzial. Das ist, glaube ich, das können wir auch über das ganze Interview stilpen, potenzialorientiert.
Ja,
oder?
Das kann man so sagen.
Mal, wir sind jetzt fast am Schluss. Und am Schluss gibt es immer noch zwei Fragen, Pascal. Warum hast du für das Interview zugesagt und den weiten Weg von Basel auf Cham gemacht?
Weil ich dich ein cooler Sieg finde, weil du das gut machst.
Danke, danke. Und wie hast du jetzt gefunden, das Gespräch?
Das habe ich sehr gut gefunden. Ich habe ganz vergessen, dass irgendwo eine Kamera da ist. Wahrscheinlich sitze ich schon die ganze Zeit so zusammengehauert mit dem Mikrofon vor dem Kopf und habe gar nichts gemerkt. Nein, ich habe sie vergessen. Das ist schön.
Schön. Und eben, wie jetzt in der Gast, lieber Pascal, hast du noch ein Schlusssegment, wo du irgendetwas kannst auf den Weg geben kannst, wo ich mich ausklinke. Ich möchte mich bedanken auch für die Energie, die du immer wieder an den Tag leist und das ganze Team von Impulse. Ich kenne ja den einen oder anderen ein bisschen. Ich mache einen super Job und danke vielmals.
Danke dir für das Interview und für die Möglichkeit, dass ich jetzt noch etwas sagen dazu. Unser Thema ist ja ein Arbeitsmarkt für alle und da hat sehr viel mit Inklusion zu tun, mit eben dem Normalität soll sein, dass eben die Vielfalt normal ist. Und da gibt es ein schönes Sprichwort, finde ich, ein Zitat von Kurt Marti, ein Schweizer Schriftsteller und Pfarrer, wo einmal gesagt hat, wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wo wir hinkämen, wenn wir gingen. Und da finde ich, passt wunderbar zur Inklusion. Man muss einfach mal ausprobieren und machen. Und sonst findet man nie heraus, ob es klappen würde, dass alle in dieser Gesellschaft wirklich auf Augenhöhe sich begegnen können.